ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Gespräche und Vorträge mit unseren Studierenden, Forschenden und Alumni zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Episode des ZU-Podcasts. Heute ganz frisch mit einem neuen Format bzw. einem neuen Teilbereich der Zeppelin-Universität, den wir vorstellen, und zwar das Alumni-Office. Mein Name ist Lea Wächter. Ich arbeite aktuell als studentische Hilfskraft im Alumni-Office an der ZU, studiere im 7. Semester CCM, also Kommunikation, Kultur und Management, und starte hier heute die Alumni-Podcast-Reihe im Rahmen des ZU-Podcasts. Kurz zum Alumni-Office. Wir schaffen quasi die Schnittstelle zwischen Alumni und Studierenden und planen Talks, Events und vieles mehr, um die Alumni auch weiterhin mit der ZU zu vernetzen und den Kontakt zu Studierenden zu ermöglichen. In den kommenden Monaten werdet ihr mehr von uns hier hören in Form des Podcasts. Da geben wir euch die Möglichkeit, unsere Arbeit besser kennenzulernen und auch zu hören, was die Alumni und Alumni der ZU inzwischen so machen und wo es nach dem Studium hingehen könnte. Aber jetzt erstmal zu meinem heutigen Gast hier. Ein Alumnus, der im Jahr 2020 sein Masterstudium in AMC, also Pioneering in Arts, Media and the Creative Industries, an der ZU abgeschlossen hat. Das ist der liebe Noah Vinzenz. Herzlich willkommen.
Servus.
Genau, wir sitzen hier gerade beide am ZF-Campus der ZU und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, lieber Noah. Erzähl doch mal, wie geht es dir? Wie bist du hier? Hattest du eine weite Anreise?
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich total. Ich bin seit echt geraumer Zeit endlich mal wieder hier zu Hause sozusagen an der ZU, obwohl ich, seit ich hier Abschluss gemacht habe, weiterhin in Friedrichshafen wohne. Also ich bin dem See treu geblieben, aber man hat dann irgendwie im Arbeitsalltag doch so viel um die Ohren, dass man dann nicht mal eben vorbeischaut, wenn nicht gerade Sommerfest ist oder andere Veranstaltungen, die einen herziehen. Deswegen freue ich mich gerade total, wieder mal in den alten Hallen des Studiums zu sein.
Ja, klar, total schön. Wir möchten heute natürlich ganz viel erfahren, wie dein Karriereweg war oder auch ist, wie du an die ZU gekommen bist und dann im Endeffekt ja auch dein Unternehmen gegründet hast, das du bis heute leitest. Und da würden wir jetzt einfach mal starten. Du hast ja deinen Bachelor und anschließend auch deinen Master an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover absolviert. Erzähl doch gerne mal, wieso hast du dich für diesen Weg entschieden? Was war vielleicht dein Schwerpunkt in dem Studium? Wie war das dort?
Ja, genau. Also das ist sozusagen mein erster Beruf, den ich lange ausgeübt habe, war tatsächlich Konzertpianist. Mhm. Ich habe eigentlich alles auf diese Karte gesetzt. Ich war dann schon in der Schulzeit schon Jungstudent an der Musikhochschule und habe eigentlich ja gar nicht drüber nachgedacht, was anderes zu machen. Also es war für mich irgendwie ein totaler Herzenswunsch, Musik zu machen. Und da war dann eben das Musikstudium sehr naheliegend. Ich komme aus einer Musikerfamilie, beziehungsweise muss man ein bisschen konkretisieren. Ich habe drei Geschwister, wir sind alles Musiker, die Eltern aber nicht. Also Musikerfamilie indirekt sozusagen, also die Geschwister. Und genau, also der Schwerpunkt im Musikstudium an der HMT Hannover war tatsächlich einfach wirklich Klavier. Ich habe künstlerische Ausbildung Klavier gemacht, also auf Konzertpianist sozusagen. Im Bachelor hat man sehr viel Nebenfächer noch, im Master ist es dann wirklich eigentlich fast nur noch Hauptfachunterricht beim Klavierprof. Das war so mein großer Traum, meine große Idee, wie ich zum Musizieren kam. Ja, bei uns wurde viel musiziert zu Hause, also die Motivation war schon sehr früh da.
Sehr schön, sehr, sehr cool. Das heißt, die Musik begleitet dich quasi dein ganzes Leben lang und ja im Prinzip dann auch bis heute. Also wir werden noch über dein Unternehmen zu sprechen kommen, ja. Was sich ja auch sehr viel mit Musik auseinandersetzt.
Ja, ich habe irgendwann dann die Seiten gewechselt, genau, um das vorwegzunehmen. Also ich bin jetzt nicht mehr auf der Bühne, aber habe das tatsächlich sehr geliebt, die Musik als Zentrum des Schaffens zu haben und jetzt eben in anderer Funktion, aber nach wie vor ist es so mein erfülltes, ja, Musik erfüllt es den Tagesablauf so, ja.
Mm, sehr cool. Du bist dann ja sehr viel rumgekommen, hast unter anderem auf zwei Kreuzfahrtschiffen die musikalische Leitung übernommen, bist dann künstlerischer Leiter des Steinway Festivals geworden, was du ja auch heute noch machst. Mhm. 2019 bist du dann als Assistenz des Kulturmanagers und Konzertdesigners Volkhard Ude durch Deutschland getourt. Dabei hast du dann auch noch mit verschiedenen Akteuren zusammengearbeitet, Stichwort Mozartfest Würzburg, die Internationale Orgelwoche Nürnberg, die Kölner Philharmonie und das Kulturministerium Sachsen-Anhalt. Wie kommt man denn als studierter Pianist vom Kreuzfahrtschiff über die Leitung eines Festivals bis hin zur Assistenz eines namhaften Kulturmanagers?
Also Volkert Uhde, das ist tatsächlich, das ist schon, da war sozusagen der Switch schon passiert, weil Volkert habe ich hier an der ZU kennengelernt.
Ach so. Wir unterbrechen an dieser Stelle für einen kurzen Hinweis.
Hey, ich bin Matze und ich studiere an der Zeppelin-Universität. Du willst uns und die ZU mal näher kennenlernen? Dann vereinbare doch mal ein Treffen mit einem unserer Studis über das Format Meet a Student. Gerne organisieren wir ein Treffen mit einem Studi aus deinem Wunschstudiengang für dich. Du kannst das Meeting ganz entspannt von zu Hause aus abhalten oder du kommst bei uns am Campus vorbei. Dann können wir dir den Campus zeigen, locker über die ZU erzählen, dich beraten oder auch gemeinsam Mittagessen. Vereinbare gerne jetzt gleich deinen Termin und erfahre mehr über die Zeppelin-Uni unter zu.de/zu-erleben.
Und nun zurück zum Thema.
So. Also das muss ich sozusagen kurz zurückstellen. Mhm. Ich habe tatsächlich, also sozusagen der Weg zum Management, weil du das jetzt ja schon mit dem Festival und Kreuzfahrtschiff, das war sozusagen der Anfang des Wechsels. Ich habe so zum Ende meines Masterstudiums in der Musikhochschule in Hannover für mich irgendwie gemerkt, also es war irgendwie lange mein Ziel, so irgendwie, ne, Konzertpianist zu sein, viel zu touren, auf der Welt unterwegs zu sein, Konzerte zu spielen. Und je näher ich diesem Ziel kam, also ich habe sehr, sehr viel gespielt, ich bin sehr viel rumgekommen, ich habe irgendwann gemerkt, dass es eigentlich gar nicht mehr mein Ziel ist. Also, dass sich die Zielsetzung irgendwie in dieser Zeit verschoben hat. Und dass ich eigentlich, also ich habe dadurch, dass ich viel auf der Bühne stand, natürlich sehr viel mitbekommen, was in diesem Kultursektor und in diesem Kulturmarkt momentan durchaus auch schiefläuft. Und wenn du aber gerade als Konzertpianist, ich meine, gerade beim Klavier hast du so unendlich viel Konkurrenz, da fängst du nicht an, am System zu doktern, weil du willst ja wieder eingeladen werden, du willst irgendwie, ne, deine Karriere voranbringen. Das heißt, du bist irgendwie, oder ich war in dem Fall stiller Beobachter und habe aber irgendwie irgendwann für mich gemerkt, das potenziert sich irgendwie immer mehr. Und ich will eigentlich lieber aus diesem Hamsterrad raus und die Regeln mit verändern dieses Marktes, als die ganze Zeit zu diesen Regeln mitspielen zu müssen. Weil ich habe irgendwie gemerkt, als Pianist, als Musiker komme ich da nicht weiter. Ich kann da irgendwie nicht genug Einfluss nehmen, als dass ich wirklich Veränderungen mitgestalten kann. Und habe dann irgendwie gesagt, okay, dieses Kreuzfahrt, was du angesprochen hast, das war sozusagen mal ein Testlauf ins Management, weil die haben mir diese Stelle angeboten. Ich hatte überhaupt null Erfahrung in Führungspositionen und Co. Und ist es sehr beliebt unter Musikern, ab und zu auf Kreuzfahrtschiffen ein, zwei Reisen mitzunehmen, zu spielen. Ist irgendwie ein bisschen bezahlter Urlaub sozusagen. Das war eigentlich die Idee. Und dann kamen sie irgendwie, riefen mich an und haben gesagt, naja, sie haben meinen Lebenslauf gesehen und ob ich mir nicht vorstellen könnte, die musikalische Leitung zu übernehmen. Mhm. Und habe ich gedacht, eigentlich nicht, aber warum auch? Also ich war halt mitten im Studium, ich habe gerade den Platz bei Lars Vogt bekommen. Unglaublich toller Professor und Mensch, inzwischen leider gestorben. Und wollte mich eigentlich voll aufs Klavier konzentrieren. Habe dann lange auch mit Lars gesprochen und gesagt, ich habe jetzt hier gerade irgendwie die Möglichkeit, eine Führungsposition, das war zweistreifiger Offiziersrang, also war irgendwie höheres Management auf dem Schiff. Habe gesagt, die bieten mir das an, ich bin eigentlich viel zu jung für die Stelle und keine Erfahrung in diesem Segment, aber warum nicht irgendwie ins kalte Wasser springen? So. Mhm. Und weil es mich halt irgendwie auch, es kam halt so in dieser Phase, wo ich irgendwie schon so ein bisschen ich würde gerne mal ausprobieren, so. Und dann habe ich das gemacht, es hat mir total getaugt. Also ich habe dann zwei Urlaubssemester im Klavierstudium genommen und bin dann eben ein halbes Jahr zur See gefahren, wie man so schön sagt. Und habe irgendwie gemerkt, okay, da, ich meine, Kreuzfahrtschiff muss man nochmal separat betrachten. Das ist jetzt im Kultursektor nochmal irgendwie so ein sehr eigener, ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Aber ich habe in diesem Moment gemerkt, ich kann da irgendwie, habe da irgendwie auch Fähigkeiten, die ich gerne ausbauen würde. Und dann kam eben diese Geschichte mit dem Stymie Festival dazu. Und einen Tag nach meinem Masterabschluss in der Musikhochschule in Hannover habe ich gesagt, okay, so geht's nicht mehr weiter. Und dann hatte das Studium durch, wollte eigentlich, also das ist ja dann irgendwie ab ins Leben so gefühlt, ne? Mhm. Und alles darauf gesetzt und alles auf die Klavierkarriere. Und in dem Moment habe ich gesagt, ich ziehe jetzt einen Schlussstrich. Es ist irgendwie, ich werd so nicht glücklich mit dem, was ich eigentlich vorhatte. und habe dann gesagt, okay, wenn ich da irgendwie Einfluss nehmen möchte und die Seiten wechseln will, dann muss ich das Ganze da gar nicht machen. Also das, man muss wirklich, also dieses Musik machen als Beruf und als Profi, das ist ein Hochleistungssport. Also das kann man nicht irgendwie, also ich für mich habe gesagt, ich kann jetzt nicht irgendwie nur noch die Hälfte oder ein Drittel der Zeit am Klavier sitzen und dann mache ich ein bisschen Management, dann mache ich halt irgendwie beides halb, sondern habe gesagt, ganz oder gar nicht. Und habe dann einen Schlussstrich gezogen, habe dann 2 Jahre gar kein Klavier mehr gespielt, von ganz auf gar nicht.
Oh Herr, okay.
Und habe dann gesagt, ich möchte eben die Seiten wechseln, um für andere Künstler und Künstlerinnen da anzugreifen, wo mich die Sachen als Künstler auf der Bühne immer gestört haben. Mhm. Und irgendwie für andere neue oder andere oder bessere Bedingungen und Voraussetzungen generieren, gestalten. Und dann habe ich mich zurückerinnert, dass es doch da irgendwie die ZU gab. Und habe gesagt, wenn ich das mache, dann möchte ich das auch auf solides Fundament setzen oder stellen und nochmal einen zweiten Master machen im Kulturmanagement. Mhm. Und so hat es mich dann, du musst mich unterbrechen, wenn ich zu viel rede, hat es mich an die ZU an die ZU verschlagen, genau.
Ja, verrückt. Und also spielst du jetzt immer noch Klavier heute oder ist das jetzt dann auch so ein bisschen der Abschluss von diesem Lebensabschnitt gewesen, dass du es gar nicht mehr machst?
Ich spiele wieder. Also ich habe in Hannover, ich habe einen Steinway-Flügel zu Hause gehabt von einem Mäzen gesponsert, damals in meiner aktiven Klavierzeit. Ich habe den Flügel abgegeben. Ich habe tatsächlich dann einfach wirklich sozusagen gebrochen mit meinem vorigen Leben. Habe dann eben, wie gesagt, 2 Jahre wirklich gar nicht mehr Klavier gespielt, wirklich keine Taste mehr angerührt. Kein Instrument zu Hause gehabt, so. Und ich brauchte es aber auch. Es war irgendwie, den Abstand brauchte ich. Das war irgendwie total richtig. Und das war eben die Zeit, wo ich hier an der ZU dann wirklich einfach gesagt habe, wenn ich das mache, nochmal richtig. Und unglaublich viele Seminare mitgenommen, die ich jetzt nicht hätte belegen müssen. Aber ich habe mir den Stundenplan einfach vollgebimst, um einfach dann wirklich hier auch nochmal so viel mitzunehmen wie möglich. Mhm. Und jetzt inzwischen spiele ich aber wieder. Jetzt habe ich wieder ein Klavier zu Hause und bin eigentlich wieder zurückgekommen zu der Motivation, warum ich ursprünglich Musik gemacht habe. Also zu dieser Freude und was ich spielen möchte, wann ich spielen möchte, wie ich spielen möchte. Kein Veranstalter schreibt mir vor, was er gerade gerne hören würde. Kein Tourplan schreibt mir vor, wo ich wann sein muss. Und jetzt macht es wieder total. Also es ist jetzt eine ganz andere Herangehensweise. Ich muss davon nicht leben. Ich habe keine Zwänge des Marktes und kann jetzt einfach Musik machen, weil ich Spaß dran habe und nur für mich. Ich bin nicht mehr auf der Bühne. Ich kriege bis heute noch manchmal Konzertanfragen. Ach, wirklich? Da muss ich manchmal sagen, ich bin seit 5, 6 Jahren nicht mehr auf der Bühne. Aber ja, also öffentlich gar nicht mehr. Das habe ich gesagt, mache ich nicht. Mhm. Wenn, dann ganz aufhören. Aber zu Hause spiele ich jetzt wieder viel. Eigentlich täglich. Okay. Ja.
Ach, schön. Und dann aber auch eher so als Ausgleich zum Alltag, ja, so für dich.
Total.
Okay.
Genau.
Und wirst du auch für Familienfeste noch akquiriert, dass ihr dann zusammen musiziert? Oder auch das nicht mehr?
Also eigentlich, sobald es mehr als meine Familie zu Hause ist, sage ich, mache ich es nicht mehr. Mhm. Aber trotzdem, ich meine, natürlich, man hat so viele Jahre Klavier geübt und Klavier gespielt, natürlich kann man irgendwie noch sehr viel irgendwie aus dem Ärmel schütteln. So. Es ist nur halt einfach nicht mehr das Niveau, was man eben zu Hochleistungszeiten hatte. Und du weißt immer selber irgendwie am besten, was du könntest, wenn. Und irgendwie meinen eigenen Maßstäben dann nicht mehr gerecht zu werden, das wollte ich irgendwie nicht. Deswegen zu Hause ja, aber nicht mehr für größere Runden.
Ist ja schon auch ein großer Druck. Also ich spiele ja auch Klavier. Seit vielen Jahren tatsächlich,
hey,
ja.
Cool, ja.
Aber jetzt auch nicht mehr so viel auf Bühnen, weil mich das auch teilweise unter Druck gesetzt hat. So. Und weil ich das auch immer sehr anstrengend fand, dann irgendwie erwartungsgerecht zu werden, weil das diese Musik ja eigentlich auch wirklich eher dieses Rauskommen aus dem Alltag ist und bei sich sein und für sich Musik machen.
Ja, also das ist schon auch ein Punkt in diesem Musikmarkt, der mich jetzt so im Nachhinein irgendwie immer wieder beschäftigt. Dass ich eigentlich durch das Ausüben des Berufes mich entfernt habe von dem, was mir eigentlich daran Spaß gemacht hat. Und das ist eigentlich schlimm. Also dass der Beruf diese Freude, also das ist natürlich, ist jetzt sehr pauschalisierend und ich hatte wahnsinnig viel Freude an dem Beruf und ich habe geliebt zu reisen, und aber es ist zum Beispiel überhaupt nicht familientauglich. Ich war irgendwie ein halbes Jahr auf den Kreuzfahrtschiffen unterwegs, ich war ein halbes Jahr nicht zu Hause. Mhm. Du lebst irgendwie, jetzt unabhängig von der Kreuzfahrt, du lebst irgendwie im Hotel, und gerade als Pianist ist man halt meistens oder viel auch allein unterwegs. Es ist auch ein einsamer Beruf manchmal, so. Und insofern, also das beschäftigt mich jetzt manchmal so, dass man da eigentlich sich vielen Sachen beugt oder viele Sachen in Kauf nimmt, die man aber eigentlich nicht ursprünglich als Künstler vielleicht favorisiert hat, so am Anfang. Mhm. Und das versuche ich jetzt natürlich irgendwie auch an der einen oder anderen Stelle zu ändern, indem man halt irgendwie andere Rahmenbedingungen schafft, dass der Künstler halt Künstler sein kann und nicht Produkt einer Marketingmaschinerie und so weiter. Ne?
Total cool. Ja, ja. Dann kommen wir mal zu deinem Studium an der ZU konkret. Du warst ja daneben auch noch berufstätig und meintest eben schon, dass du so wahnsinnig viele Kurse dann belegt hast. Und wie sah denn dein Studienalltag aus? Also wie hast du das denn alles unter einen Hut bekommen und dann trotzdem hier noch so viel gemacht?
Also ich habe tatsächlich, also berufstätig insofern, also den Hauptberuf habe ich ja tatsächlich erstmal an den Nagel gehängt. Also die ganzen Konzerte habe ich abgesagt. Ich habe dann wirklich mich hier sehr auf die ZU konzentriert. Und dadurch dann eben auch wirklich viel freie Kapazitäten bekommen für dieses zweite Studium, die ich vorher einfach nie gehabt hätte. So, also ich habe mich hier mit Themen und Inhalten beschäftigt, wie vorher und nachher wahrscheinlich nicht mehr so, also so intensiv. Ich habe das geliebt, ganz fantastisch. Und habe dann einfach gesagt, das war eine ziemliche Ruckaktion hier an den Bodensee. Ich habe irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr genau, Juli, glaube ich, Abschluss gemacht, Klaviermaster. Mhm. Und dann war eben stand fest für mich, ich möchte noch Kulturmanagement machen und eben diesen Switch machen. Habe mich dann so ein bisschen umgeguckt, wo könnte man Kulturmanagement machen. Und dann erinnerte ich mich eben an die ZU. Die ZU kenne ich schon sehr lange, weil ich vor, ich müsste nachgucken, 11 und 13 oder 12 und 14 Jahren, da gab es hier diesen Campus oben noch gar nicht, gab nur das Seemoser Horn unten, habe ich zwei Klavierkonzerte, also die ZU hat mich als Konzertpianist eingeladen.
Ach, cool.
Und habe dann da zwei Konzerte gespielt, eben in Bürger-Uni, glaube ich. Das gibt's, glaube ich, noch, das Format. Das war ganz
gibt's
früh.
Wieder.
Oder wieder, genau. Und war dann eben immer wieder auch, wenn ich hier im Sommer durchgefahren bin, habe ich hier irgendwie die Freunde besucht, die man durch diese Konzerte eben auch in den Studierendenreihen hier eben hatte. Mhm. Habe ich besucht, war dann immer mal wieder auch im Sommerfest und habe mich dann erinnert, ach Mensch, das war doch eine unglaublich tolle Atmosphäre dort. Haben die nicht auch irgendwas in diese Richtung? Und dann gab es eben genau diesen ganz neu, ich glaube, war erster oder sogar, ja, ich weiß nicht, erster oder zweiter Jahrgang von diesem AMC-Master, den es, glaube ich, inzwischen ja schon gar nicht mehr gibt.
Ja.
Und dann war aber gerade die Deadline für die Bewerbung zwei Tage abgelaufen. Wie gesagt, das kann jetzt nicht sein. Es war wirklich so wie maßgeschneidert auf das, was ich gesucht habe. Mhm. Und dann habe ich angerufen und gesagt, es tut mir jetzt furchtbar, es ist jetzt gerade, es war wirklich so total akute, also so wirklich eine sehr Ad-Hoc-Entscheidung. Und da habe ich angerufen und gefragt, ob es irgendwie Möglichkeiten gibt, es noch. Und dann meinten sie, ja, es gibt wahrscheinlich noch einen Nachtermin, weil sie nochmal nach, weiß nicht, ob es zu wenig Anmeldungen gab oder so. Auf jeden Fall haben sie dann nochmal einen Zusatztermin angeboten. Und ja, Juli Abschluss und September ging das Studium los.
Okay.
Und insofern habe ich dann irgendwie so komplett die Vollbremsung hingelegt und alles abgesagt. Und deswegen zurückkommend auf deine Frage mit Beruf. Und ich habe dann eigentlich hier erstmal wirklich voll studiert.
Mhm.
Und dann halt einfach so viel ich irgendwie mitnehmen konnte, mitgenommen. Also ich habe viel mehr gemacht, als man musste, weil ich gesagt habe, ich zahle hier sehr, sehr viel und ich mache es für mich. Ich habe das sehr aktiv entschieden und dann will ich irgendwie da auch das Maximum rausholen.
Mhm.
Und habe dann wirklich mich da sehr reingekniet. Ja.
Cool. Es gibt ja auch die zwei studentischen Festivals, also Seekult und Lange Nacht der Musik. Hast du dich dann da auch eingebracht? Weil das ist ja im Prinzip genau das, was du
Lange
jetzt
Nacht
machst.
Lange Nacht habe ich gemacht, genau. Mhm. zum 10-jährigen Jubiläum. Ich habe damals 10 Years After an den See geholt. Mit Woodstock und so. Ja, das war cool. Das war super.
War das doch, auch da in der Kaserne
drüben? Mhm, genau. Ah, ja. Doch, da habe ich auch mitgemacht. Das war naheliegend, ja. Also da hatte ich ja schon, also als ich hier angefangen habe, da war das Style Festival, hatte ich dann schon ein paar Baustellen, die jetzt neu dazugekommen sind. Sprechen wir bestimmt noch über die Gründung. Hatte ich da noch nicht, aber ich habe schon viel Festivalmanagement gemacht und dann war es irgendwie naheliegend, sich da auch mit einzubringen.
Cool. Und hast du sonst, wenn du sagst, also wenn ich jetzt von mir spreche, ich finde immer, über die Initiativen nimmt man irgendwie am meisten mit, weil man so viel praktisch arbeitet und so viel lernt. Hast du da noch andere Initiativen gemacht oder dich eigentlich so auf lange Nacht und dann die Kurse fokussiert?
Lass mich mal überlegen. Oh, ich weiß gar nicht mehr alles, was es an Initiativen gab. Aber ich glaube, es war... Ja, bei mir war es die lange Nacht. Mhm. So, ja. Es ging ja über 2 Semester. Ich weiß nicht, wie das jetzt heute ist, aber...
Ja, auch immer noch.
Es war immer so ein Kurs über 2 Semester hinweg. Mit dem Arztprogramm hat man so ein paar Überschneidungsgeschichten gehabt. Das fand ich auch ganz schön. Da gab es Kurse, die dann irgendwie auch da... Aber das ist ja keine Initiative in dem Sinne. Mhm. Insofern würde ich das ein bisschen ausklammern.
Okay. Und das heißt aber, die ZU hat dich dann dahingehend schon auch sehr geprägt, jetzt da, wo du jetzt gelandet bist, oder? Also so mit den Festivals.
Absolut.
Und der Region, also, hier. Du bist ja im Prinzip dann jetzt auch hier.
Total, ja. Also ich habe hier auch wirklich Leute getroffen, die diesen Weg sehr maßgeblich mitgestaltet, also oder ja, mir Impulse gegeben haben, sagen wir so. Eben Volkert Ude wurde ja schon angesprochen, mit dem ich dann eben auch in, der hat hier ein Gastseminar, also war als Gastdozent, hat ein Seminar hier gemacht und das war irgendwie so Match auf den ersten Blick, weil der halt genau das halt schon sehr, sehr lange und sehr konsequent macht, was mich eigentlich dazu bewegt hat, die Seiten zu wechseln. Eben irgendwie Sachen neu zu denken, Sachen zu hinterfragen, das Konzert als solches irgendwie mal umzugestalten und neue Parameter mit reinzubringen. Und das war irgendwie so, das ist ein Kontakt, der hier entstanden ist. Dann habe ich ihn eben eine Zeit lang oder einen Sommer lang begleitet auf verschiedenen Projekten. Und jetzt sehr viel später, ich mache jetzt eins der Festivals, was ich mit meiner Firma mache oder wo ich das Management mache, die Produktionsleitung, da ist Volkert künstlerischer Leiter. Das heißt, wir arbeiten jetzt unglaublich eng zusammen. Ja. Und das ist aber, das sind das so Pflänzchen, die an der ZU gewachsen sind und jetzt irgendwie wirklich Hauptteile meiner Arbeit sind. Es gibt noch ein paar andere, die ich hier getroffen habe, die mir zum Beispiel in der Gründung unglaublich Kraft und Ideen und Hilfestellungen gegeben haben. Also so dieses ZU-Netzwerk und die Inspiration, die man hier so, die ich so mitnehmen konnte, die hat schon sehr mein Leben verändert, so könnte ich eigentlich schon sagen. Ja.
Cool, cool. Sehr schön zu hören.
Ja.
Genau, 2020 hast du ja dann dein Studium hier abgeschlossen an der ZU und bist dann in den Kulturbereich gegangen. Ich habe zu der Zeit tatsächlich ein FSJ im Bereich Kultur gemacht und habe dann gesehen, dass du ja mit dem Programm Neustart Kultur super viel zu tun hattest, womit ich dann auch zu tun hatte in meinem FSJ. Deswegen fand ich das super witzig.
Schau an.
Und du warst ja als Gutachter und Berater der Bundesregierung Kultur und Medien genau für dieses Programm zuständig.
Ja.
Da würde mich mal interessieren, was genau waren denn da deine Aufgaben und wie hast du die Situation für Künstlerinnen und Künstler in dieser Zeit wahrgenommen?
Ja, also Neustart Kultur war sozusagen das Hilfsprogramm durch Corona-Pandemie ins Leben gerufen oder durch die Pandemie für den Kultursektor, also für die Künstlerszene, für die Festivals, für die Clubs. Und das kam wirklich so mit meinem Masterende von der, also ZU, ich habe bei der Bundesregierung Kultur und Medien angefangen an dem Tag, wo ich meine Masterthesis hier verteidigt habe. Also es war so fließender Übergang. Und die hatten mich angefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, eben insbesondere für den Klassik- und Jazzbereich damit mit einzusteigen. Weil die Initiative Musik, die es ja schon sehr viel länger als das Neustadt Kulturprogramm gab, die ist aber bis dahin eigentlich als Förderin für Jazz, Rock, Pop vor allem aufgetreten. Es gab den Jazzpreis und dann ist eben Pop und Rock, glaube ich, vor allem deren Schwerpunkt gewesen. Und in dem Neustadt Kulturprogramm ging es dann eben drum, wir müssen irgendwie gucken, dass da halt auch die ganzen Klassikfestivals mit berücksichtigt werden. Und da fängt eben schon die ganze Krux an, weil wenn du dann irgendwie anfängst, Förderrichtlinien zu schreiben, du musst ja irgendwo eine Grenze setzen. Du kannst ja nicht einfach sagen, hier, es gibt irgendwie, ich weiß nicht mehr, 2 Milliarden, glaube ich, war der Topf für alle Förderprogramme. Ich weiß nicht mehr genau. Müssen wir nochmal nachgucken. Und jeder kann sich bedienen. Also du musst ja irgendwie Kriterien schaffen. Ja. Und wenn du dann anfängst zu sagen, okay, ein Festival ist da, die und die Kriterien legen wir zugrunde, dann merkt man ganz schnell, dass ein Klassikfestival natürlich diametral anders aufgebaut sein kann, nicht muss, aber kann, als jetzt ein Popfestival. Und dass das wirklich Welten sind und dass du die manchmal vielleicht gar nicht über einen Kamm geschert kriegst. Mhm. Und da war dann eben, waren dann durchaus, war ich Impulsgeber für verschiedene, also für wirklich Veränderungen in den Förderkriterien, um möglichst viele Klassik- und Jazzfestivals eben mit reinzukriegen. Da war ich der Experte für die, natürlich vor allem Klassik, aber Jazz eben auch. Und dann war in der ersten Phase ging es halt wirklich darum, diese Gelder zu verteilen, also zu gucken, wie kriege ich Festivals über diese Förderkriterien in die Förderung. Also da habe ich ganz viele Festivals beraten. Also ich war sozusagen die Schnittstelle zwischen beiden Playern. Also zwischen, ich habe die Festivals beraten, aber auch die BKM oder die dafür zuständigen Leute für die Förderkriterien. Mhm. Und habe da sozusagen als Bindeglied fungiert, habe sehr, sehr viel beraten, habe sehr, sehr viel, glaube ich, auch vielen Festivals zu Geld verhelfen können, einfach weil ich die Szene sehr gut kannte und eben die Förderkriterien sehr gut kannte, die dann sehr gut interpretieren konnte, das müssen wir so und so machen, um den Förderkriterien zu entsprechen. Also so wirklich viele Klassikfestivals, die auf den ersten Blick erstmal nicht förderfähig erschienen sind, die dann aber, wenn man sich ein bisschen reinfuchst und reindenkt und gemeinsam irgendwie spricht, die dann am Schluss doch irgendwie Möglichkeiten hatten, in die Förderung zu kommen. Das war so der erste große Aufschlag, als es wirklich einfach als die Festivals dringend Geld brauchten fürs Überleben. Das haben auch viele irgendwie, das hat dann viele auch trotzdem getroffen. Ja. Und dann ging es natürlich auch um die Abwicklung sozusagen, also um die ganze am Schluss Endverwendungsnachweisprüfung, tolles deutsches Wort. Okay. Und da bin ich dann irgendwann ausgestiegen und habe gesagt, dass da braucht man jetzt nicht unbedingt meine Expertise mehr, weil da war dann sozusagen, also das Abwinkeln des Programms hatte jetzt für mich nicht mehr so sehr viel mit dem Wissen des Marktes und der Bedürfnisse der Player zu tun. Und dann habe ich irgendwann die Verlängerung nicht mehr in Anspruch genommen, die man mir da angeboten hat. Und dann ging es eben bei mir in die Gründung.
Mhm. Ja, super spannend. Vor allem, weil du natürlich dann aus dieser Künstler- und Musikerperspektive irgendwie arbeiten konntest und dann viel mehr dieses Verständnis dafür hattest oder natürlich jetzt auch noch hast, was da die Bedürfnisse sind. Sehr, sehr cool. Anschließend warst du ja dann aber erst noch Leiter und Kurator des Harz Classics Festivals, ne?
Ja, das kam sehr kurzfristig, das war auch nur eine Saison, weil dort die künstlerische Leitung irgendwie weggefallen war. Und das ist in der Nähe vom Simon Festival, das ist sozusagen auch im Harz. Und da habe ich dann die Kuration übernommen für diese eine Saison. Da drei sehr, sehr schöne Formate gemacht. Ja, war eine schöne Zeit. Aber das war eben nicht eine langfristige Geschichte. Mhm. Also die anderen Festivals, die mache ich jetzt bis heute.
Okay.
Harz Classics war so eine punktuelle Geschichte. Genau. Aber das, ja, es läuft bis heute irgendwie immer alles immer wieder parallel und hin und her und es wird irgendwie nicht langweilig.
Sehr passend für ein ZUler.
Total, muss man sagen. Also man muss irgendwie verschiedene Baustellen immer jonglieren und das war da eben auch, ja, Harz Classics. Mhm. Hätte ich jetzt schon wieder Hätt nicht schon mehr wieder auf dem Schirm gehabt. Genau.
Ja, cool. Genau, dann kommen wir doch mal zu deiner Gründung. Super spannend. Mhm. Anfang 2023 hast du dich ja mit deiner eigenen Firma selbstständig gemacht. Mhm. Seitdem gibt es die Kulturmanufaktur, mit der du schon vieles erreicht hast. Wann hast du denn die Entscheidung getroffen, dich selbstständig zu machen? Und was unterscheidet denn die Kulturmanufaktur von anderen Firmen in dem Bereich? Mhm.
Also die Idee, mich selbstständig zu machen, ist eigentlich schon zu Anfang meines ZU-Studiums gekeimt. So. Also es war eben so dieses, ich möchte die Seiten wechseln, um was zu verändern. Ich kann aber nicht wirklich was verändern, wenn ich irgendwie einfach Arbeiten ausführe, die man mir irgendwie sagt, mach mal halt das und mach mal jenes. Das heißt, irgendwie der Wunsch, mir aussuchen zu können, mit wem ich arbeite und nicht für wen ich arbeite, das war irgendwie, der war sehr schnell mit diesem Wechsel von der Konzertpianistenlaufbahn zum Management, kam der einher mit dieser Entscheidung, so dass ich eigentlich nicht mehr weisungsgebunden sein wollte, sondern eben wirklich mir die Baustellen und die Tätigkeiten und meine Lebenszeit irgendwie, wo stecke ich meine Arbeit rein, wollte ich mir irgendwie selber aussuchen. Und habe dann eben schon am Anfang des ZU-Studiums damit gespielt, mit dieser Überlegung. Habe es dann aber nochmal zurückgestellt, weil ich gesagt habe, irgendwie ich habe null Erfahrung darin. Mhm. Ich war, natürlich bist du als Musiker auch immer irgendwie selbstständig. Das ist ja, du bist halt Künstler so. Aber das ist natürlich was anderes als eine Firma und eine Gründung einer GmbH oder anderen Gesellschaftsformen, um dann eben irgendwie eine Firma zu leiten. So, das heißt, da hatte ich null Erfahrung und auch keinen familiären Background, wo man irgendwie, es gibt dann Gründerfamilien oder eben, wo vielleicht schon der Vater eine Firma, also gab es halt irgendwie keine Anknüpfungspunkte bei mir. Und habe es dann aber nochmal zurückgestellt, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt erstmal irgendwie das Fundament setzen und das Studium machen. Aber natürlich hat man in diesem Studium ganz viel zu tun mit Gründungen und Gründern und mit dem Pioneer Port und insofern, und da bin ich auch dann, da gab es dann eben auch ein, zwei sehr inspirierende Personen, die ich dort dann getroffen habe, die mich da sehr bestärkt haben. Und ich habe dann aber die Gründung nach dem Abschluss dann erst gemacht. So. Genau. Die zweite Frage war.
Was denn die Kulturmanufaktur von anderen Firmen in dem Bereich unterscheidet?
Ja gut, das müsste jetzt jemand anderes beantworten. Ich glaube, was schon ein großer Mehrwert ist in meiner Tätigkeit, das merke ich schon immer wieder, einfach egal, ob ich jetzt Künstlermanagement mache oder Festivalmanagement oder Projektmanagement, ich komme aus der Musikerperspektive. Also ich bringe die Bedürfnisse und die Needs und die Sorgen eines Musikers. Ich kenne das. Ich weiß, wie es sich anfühlt, die Sekunden, bevor man auf die Bühne geht, vor 2000 Leuten zu spielen oder weiß ich nicht, irgendwie die Existenzängste. Was ist, wenn ich mir eine Hand breche oder also so dieses, das merke ich immer wieder, dass dieses Wissen, du kannst es nicht vermitteln, wenn du es nicht selber gemacht hast. Und ich arbeite oft jetzt auch eben im Festivalmanagement mit großen Agenturen zusammen, wo ich oft bei den Agenten irgendwie das Gefühl habe, die wissen eigentlich gar nicht wirklich, was sie für ein, ganz böse in Tüdelchen gesagt, was sie für ein Produkt verkaufen. Mhm. Also dieses, ich verkaufe einen Künstler, hole dem irgendwie Konzerte rein, da ist eigentlich wichtig, dass man weiß, was eigentlich dem Künstler gerade wichtig ist. So. Mhm. Und ich glaube, das ist eine große Stärke, dass ich einfach beide Seiten vereine und eben das Management jetzt mache, aber die Künstlerperspektive und eben das Konzert, die Konzerttournee sozusagen selber als Background mitbringe. Alles andere, ja, müsste man von außen betrachten, was jetzt die Kulturmanufaktur anders macht.
Okay, ja, aber vielleicht nochmal, was macht ihr denn konkret für Festivals? Was ist denn so der Fokus? Liegt es mehr auf der Klassik oder spezialisiert ihr euch da gar nicht auf irgendwie einen
also Bereich? Also die momentanen Tätigkeiten der Kulturmanufaktur, also eine große Säule ist das Festivalmanagement. Mhm. Da mache ich jetzt momentan 4 Festivals mit der Firma.
Okay.
Das ist eben mein eigenes, das Steinway Festival, wo ich quasi die künstlerische Leitung und das Management mache. Und dann 3 Festivals, wo ich die Produktion mache, also das ganze Management, und aber nicht die künstlerische Leitung. Das ist eben das eine, was ich schon angesprochen habe mit Volkert Ude und Hans-Joachim Gögel als die beiden künstlerischen Leiter. Das sind die Montforter Zwischentöne in Feldkirch, nicht unendlich weit von hier. Ein sehr kreatives Festival, was wirklich sehr viel Formatentwicklung macht, wo wirklich, wir haben jetzt gerade vergangene Woche Freitag, das große Finale des Hugo-Wettbewerbs, ein Wettbewerb für neue Konzertformate. Mhm. Also das ist ein sehr, sehr innovatives Festival, macht unglaublich viel Spaß. Das ist das Zweite. Das Dritte ist das internationale Kammermusikfestival Fließen. Noch ein relativ junges Festival. Wir gehen dieses Jahr in die dritte Edition. Mhm. Da sind Martin Helmchen und seine Frau Marie Elisabeth Hecker die künstlerischen Leiter. Ein sehr renommiert besetztes Kammermusikfestival. Also Martin und Marie laden ihre Kammermusikfreunde ein und da sind sie natürlich unglaublich gut vernetzt, weil sie selber einfach unglaubliche Karrieren hingelegt haben. Das ist so im Spreewald, eine Stunde von Berlin ungefähr.
Okay.
Und das vierte Festival, das kommt jetzt dieses Jahr dazu, das ist ein Format in Köln, wo wir rund um Peter Zumthor eine Geschichte machen mit zwei Architekturwerken von Peter Zumthor und die eben dann für die Kulturstiftung NRW quasi bespielen. Mhm. Das ist sozusagen das eine große Säule, Festivalmanagement. Zweite große Säule der Agentur ist tatsächlich Künstlermanagement, wo ich einfach KünstlerInnen vertrete und Konzertplanung, Konzerttourneen, Akquise und diese ganzen Geschichten mache. Ist inzwischen auch relativ gewachsen. Ich vertrete jetzt eine ganz spannende Mischung sozusagen an Solist, Kammermusik und größeren Ensembles. Und Fördermittelberatung und diese ganzen Geschichten, die ich für die Bundesregierung gemacht habe, sind theoretisch auch nochmal eine Säule gewesen, habe ich jetzt aber tatsächlich ziemlich runtergefahren. Also das Wissen hätte man, aber ist gerade keine Baustelle, die ich aktiv vergrößern wollen würde. Mhm. Und dann gibt es halt noch so kleine Nebenschauplätze für ein paar Künstler, mache ich noch Social Media und Content Creation.
Okay.
Ich habe jetzt seit letztem Semester noch einen Lehrauftrag in Nürnberg für Kulturmanagement, solche Geschichten irgendwie so, wo man einfach nochmal so ein bisschen was weitergeben kann. Aber das ist dann sozusagen nicht an die Agentur gebunden, sondern eher an meine Person.
Mhm. Und mit den Festivals hast du die quasi alle von null aufgebaut oder waren das teilweise schon bestehende Formate?
Bei dem Fliesenfestival im Spreewald, das habe ich mitgegründet.
Okay.
Also das haben wir frisch eben vor 3 Jahren aus der Taufe gehoben. Die Zwischentöne sind jetzt im 11. Jahr. Die gab es schon, also da bin ich einfach mit eingestiegen. Die Produktionsleitung war dann irgendwann vakant und das habe ich dann übernommen.
Ah.
Die gibt es schon. Ich bin jetzt, glaube ich, im dritten Jahr dabei, müsste ich nochmal nachgucken. Die gab es schon vorher. Köln gründen wir jetzt auch gerade, also das ist auch eine Sache, wo ich von Anfang an involviert bin. Genau, das ist sehr unterschiedlich. Und Style Me habe ich auch, Style Me Festival habe ich gegründet, es gab aber die Konzertreihe, also den Style Me Verein habe ich auch übernommen, den gab es vorher schon, war aber eine Konzertreihe und wir haben jetzt das Festival daraus gestaltet.
Mhm. Ja. Okay, und machst du das dann alles alleine in deinem Unternehmen oder hast du auch Mitarbeiter?
Wir sind jetzt momentan 3 Angestellte und 2 Freelancer.
Okay.
Das ist so das Kernteam. Und dann für die Festivals wächst es natürlich exponentiell an. Also wenn man natürlich dann, wenn die Festivals durchgeführt werden, brauchst du natürlich ein großes Team. So.
Mhm.
Aber die jetzt wirklich kontinuierlich mitmachen und wirklich in der Firma mitmachen, sind eben 3 Angestellte, 2 sind zu 5, ja.
Cool. Und du hast ja so vieles gemacht, also so viele Festivals, so viele verschiedene Sachen durchlaufen. Hast du das Gefühl, jetzt wirklich angekommen zu sein in deiner Selbstständigkeit oder hast du immer noch das Gefühl, irgendwie 1000 Sachen auszuprobieren wollen, hört das einfach nicht auf?
Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, angekommen, da bin ich irgendwie nicht der Typ für. Ich glaube, ich bin irgendwie immer auf der Suche. Das ist manchmal auch mühsam, weil ich manchmal gern angekommen wäre. Aber so diese Neugier und dieser Enthusiasmus, der ja auch ein totaler Motivator sein kann, den habe ich irgendwie, den kann ich nicht ablegen. Nichtsdestotrotz habe ich aber trotzdem das Gefühl, dass ich angekommen bin. Also zum Beispiel, ich werde oft jetzt irgendwie gefragt, nachdem irgendwie eine Konzertkarriere als Konzertpianist und viel gespielt und keine Ahnung, warum dieser Wechsel und bereust du das manchmal so? Das ist irgendwie eine sehr naheliegende Frage. Und das kann ich sehr, sehr einfach beantworten, dass ich das nicht einen Tag bereue.
Okay.
Und da bin ich sehr froh, weil es war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser, war komplettes Risiko. Und es hat sich aber irgendwie richtig angefühlt und das fühlt sich bis heute richtig an. Und insofern habe ich das Gefühl, dass ich angekommen bin, aber trotzdem immer irgendwie auf der Suche nach Neuem und Kreativem und Experimentellem weiterhin bin. Das ist irgendwie so, sowohl als auch.
Mhm.
ja.
Hat ja alles seine Vor- und Nachteile.
Absolut, absolut, ja.
Okay. Und was würdest du sagen, also viele sprechen ja immer davon, viele Gründer und Gründerinnen, dass es sehr viel mit der persönlichen Entwicklung auch macht. Würdest du das auch so unterschreiben, dass du dich sehr dadurch verändert hast oder daran gewachsen bist an dieser Gründung?
Verändert weiß ich jetzt nicht so sehr, weil ich eben nie wirklich in so einem 9-to-5-Job war. Also als Künstler bist du ja auch sehr frei und dein eigener Herr und im Optimalfall suchst du dir auch da eigentlich deine Baustellen aus. Insofern, das jetzt ist es natürlich eine andere Form der Selbstständigkeit und so und andere Verantwortung natürlich, sobald du irgendwie Angestellte hast und so weiter. Aber ich glaube, das hat mich jetzt nicht irgendwie von einmal komplett auf links gedreht. So. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie, also das mit dran wachsen, das kann ich sehr, sehr bestätigen. Also das, auch die Gründung selber, dadurch, dass ich eben wirklich mir das eigentlich selber zusammensuchen musste, was man da eigentlich überhaupt machen muss und welche Rechtsform ist die richtige und was hängt dann damit dran und Co. Da bin ich schon durch einen ganz schönen Dschungel gewandert. Und daran bin ich sehr gewachsen. Mhm. Das auf jeden Fall. Ja, also ich kann es tatsächlich eigentlich jedem empfehlen, das Leben in die Hand zu nehmen. Irgendwie. Also es fühlt sich sehr, also der Schritt hat sich nach Freiheit angefühlt. Zu sagen, ich nehme es jetzt selber in, ich habe gegründet in der Corona-Krise, ja. im Kultursektor. Das war eigentlich total bescheuert. Ich habe gesagt, wann, wenn nicht jetzt? Jetzt braucht es Leute, die angreifen. Jetzt braucht es Leute, die irgendwie was tun. Und das kann ich jedem empfehlen, zu sagen, also das eigene Leben in die Hand zu nehmen und so zu gestalten, wie man möchte. Es ist natürlich auch nicht für jeden irgendwie, ne? So,
ja, klar.
Du musst dann mit dieser Art der Freiheit und der Verantwortung und der ja auch Unsicherheit am Anfang sicherlich musst du erstmal umgehen wollen und können. Und daran wächst und manchmal scheitert man auch und steht wieder auf und macht weiter. So. Also das gehört irgendwie. Gehört dazu und das bringt einen doch irgendwie jedes Mal auch weiter. So. Mit viel Frust und viel Freude. Ja. Und das, was man mir von Anfang an gesagt hat, dieser blöde Satz, ich konnte es nicht mehr hören, selbst und ständig.
Ja.
Ne? Ah, du bist selbstständig. Ah, dann bist du selbst und ständig. Und ich habe es wirklich, und es ist aber leider echt wahr. Also es ist wirklich selbst und ständig. Und bei mir ist es tatsächlich auch noch der Fall, dass ich einfach wenn jetzt nicht die Festivals stattfinden, bin ich einfach im Homeoffice. Also ich arbeite wirklich von zu Hause. Und dann ist halt wirklich der Wechsel von privat zu Beruf einfach nicht mehr, also das verschwindet oder wie sagt man, verschwimmt. Mhm. Und das ist manchmal total, also ich habe damit eigentlich kein Problem, ich liebe das und dadurch, dass ich meine Arbeit liebe, ist es irgendwie auch nicht negativ nervig, aber du bist eigentlich durchgehend irgendwie und Wochenende ist es eigentlich egal, ob Samstag oder Dienstag ist bei mir. Es ist, aber das ist auch positiv wie negativ, also das kannst du sowohl als auch sehen, so. Aber das ist auch manchmal eine Krux natürlich.
Mm, aber das war ja im Prinzip bei deinen vorherigen Jobs wahrscheinlich auch so, oder?
So ist es, genau, ja.
Ja. Okay. Ja gut, an der ZU wird ja auch sehr dieser Pioniergeist gefördert. Mhm. Du hast es eben schon angesprochen mit dem Pioneer Port und so weiter. Würdest du empfehlen, dass man während seines Studiums gründet oder eher so wie du erstmal ganz viele Erfahrungen sammelt und erstmal sich findet, was will man überhaupt, was will man vielleicht auch nicht und dann gründet?
Oh, ich glaube, das ist extrem typ- und auch branchenabhängig. Also für mich war es jetzt so rückbetrachtet genau richtig. Also ich glaube, ich stünde nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich zum Anfang des Studiums gegründet hätte. Das kann aber auch total unter. Das kann ja sein. Also ich habe ja vorher mich nie damit beschäftigt. Also ich habe mein ganzes vorheriges Leben war ich Konzertpianist. Das heißt, wenn jetzt jemand sein vorheriges, ich sage jetzt ganz blöd vorheriges Leben, also die Zeit vorher sich die ganze Zeit mit seiner Idee, mit einer App oder mit seiner Erfindung oder mit, weiß ich nicht, irgendeiner Dienstleistung sich die ganze Zeit in der Zeit, in der ich Klavier gespielt habe, damit beschäftigt hat, dann ist die Gründung vielleicht viel naheliegender am Anfang des Studiums. Aber bei mir war irgendwie, also ich habe ja wirklich quasi den Beruf einmal komplett gewechselt und dann war es irgendwie, dann ja, hätte mir glaube ich viel Basis gefehlt, wenn ich es zu Anfang, aber das ist eben, ich habe zum Beispiel auch, ich war jetzt nicht Teil des Pioneer, ich war jetzt nicht da irgendwie eins der Racing-Teams, die dann irgendwie da ständig gecoacht werden und Co., sondern das ist auch sicherlich nochmal was anderes, wenn du wirklich da deine Idee mit den Mentoren des Pioneer Ports an den Start bringst. Ich denke so manchmal im Nachhinein, ich bin, als ich die Firma gegründet habe, 23, vor 2 Jahren, da hatte ich von den ganzen Projekten, die ich jetzt mache mit der Firma, hatte ich genau 1. Mhm. Und im Nachhinein denke ich so, und dann die anderen, die großen Projekte, die sind eigentlich alle nach der Gründung gekommen. Und im Nachhinein denke ich so, das war manchmal vielleicht tatsächlich ein bisschen blauäugig. Also es war schon riesig, ich habe das irgendwie durchkalkuliert, na gut, irgendwie hart auf hart wird das funktionieren, wenn das die einzige Baustelle ist, dann muss man halt das erste Jahr mal irgendwie ein bisschen durchknapsen. Mhm. Aber ich daraus resultiert so ein bisschen mein Rat, man sollte, glaube ich, wenn man gründet, schon irgendwie seine ersten Aufträge, seine ersten Ideen haben, weil sonst rennst du halt einfach nur, ich meine, das Finanzamt steht ab Tag 1 auf der Matte, so. Und ich glaube, das ist nicht ganz, und deswegen vielleicht auch lieber die Zeit vor der Gründung nutzen, um schon die ersten Kontakte zu akquirieren und vielleicht schon die ersten Aufträge zu haben. Und dann gründest du nicht bei Null und hast halt schon irgendwie ein bisschen ein Polster an Aufträgen, an Arbeit, an Tätigkeiten. Aber kommt eben auch sehr auf den Inhalt der Gründung an. Ja, also das ist jetzt bei mir als Dienstleistung sozusagen, war ich da froh, schon einen Auftrag zu haben. Im Nachhinein denke ich so, war aber auch auf Kante gestrickt.
Ja,
so, ne? Und
ja.
Insofern, ja.
Ich glaube, das ist ja bei den meisten Selbstständigen so, dass die am Anfang da ganz
ja.
mit dem wenigsten arbeiten und sich das dann so nach und nach aufbaut.
Ja, und du musst aber auch irgendwie das, also ich glaube, viele Gründungen überleben das erste Jahr nicht.
Ja.
Genau aus dem Grund, weil du halt irgendwie sehr viel, du brauchst Gründungskapital, du brauchst irgendwie die ganzen Notargeschichten und hier und da. Und also du musst erstmal sehr viel in Vorleistung gehen. Und dann, da, wenn du da nicht irgendwie rauskommst oder wenn du nicht, keine Ahnung, die Rücklagen hast, um einfach zu sagen, ich mache jetzt mal 5 Jahre, muss nichts verdienen und guck dann, wie es läuft, dann ist es natürlich eine andere Kiste, klar. Ja, also ich glaube, das ist, wann der richtige Zeitpunkt ist, ist, glaube ich, sehr individuell. Und ich glaube, man muss unabhängig davon, ob man schon Aufträge hat oder ob man irgendwie, wie viel Polster, wie lange kann ich mir erlauben, nichts zu verdienen. Ich glaube, unabhängig von diesen Überlegungen ist der Schritt immer ein Schritt ein Sprung ins kalte Wasser. Also man muss irgendwann sagen, okay, ich springe jetzt und hoffe, dass ich fliegen kann. So, also ich glaube, den Moment zu sagen, ja, jetzt ist es genau richtig, perfekt, so, ich weiß nicht, ob es den gibt. Müssen wir mal irgendwie andere Gründer fragen. Aber du musst dann einfach diesen Schritt einfach irgendwann gehen. So.
Und ja, aber hey, du hast das dritte Jahr jetzt dann, bist jetzt schon im dritten Jahr.
Ja,
das heißt, es sieht gut aus für dich.
Ja, ich bin total happy. Also ich kann mich eigentlich vor Aufträgen nicht retten. Das ist total,
sehr schön.
Total Luxussituation, dass man wirklich eigentlich viel zu viel zu tun hat als zu wenig.
Mhm. Und dann, also du lebst jetzt hier in der Bodenseeregion oder bist dann immer irgendwo unterwegs?
Also Basis ist Friedrichshafen. Ich wohne hier in Friedrichshafen nach wie vor.
Okay.
Man ist dann natürlich viel unterwegs, wenn halt die Festivals sind irgendwie jetzt 4 Festivals übers Jahr verteilt. Da bist du natürlich dann auch viel dann an den verschiedenen Standorten. Aber die große Vorbereitung, das ist eben auch erstaunlich, geht von überall eigentlich. Also der Großteil meiner Management-Vorbereitung der Festivals ist halt per E-Mail und per Telefon. Und deswegen, wir fühlen uns hier sehr wohl und sind dann jetzt hier geblieben.
Cool. Ja, und dann kann man ja auch immer mal die ZU besuchen kommen. Ist ja auch was Schönes.
Ja, das kommt ein bisschen zu kurz, aber ja, eigentlich schon, ja.
Okay, ja, dann sprechen wir doch gerne nochmal über ein paar Alumni-Themen. Du bist ja auch Alumnus.
Ja.
Und wir veranstalten ja vom Alumni-Office regelmäßig Events, die jetzt quasi auch diese Vernetzung zwischen Alumni-Studierenden und der Universität stärken sollen. Und du hast ja vor 2 Jahren an unserer Veranstaltung Zucker Meets teilgenommen.
Mhm.
Vielleicht magst du davon mal ein bisschen erzählen, wie das war. Genau, was es für einen Mehrwert für dich oder auch für die Besucherinnen der Veranstaltung gegeben hat.
Ja, Zucker Meets, das war total eine total schöne Runde. Ich habe da erstmal einen Impulsvortrag gegeben. Das war im Pioneerport, haben wir uns getroffen.
Mhm.
Ging natürlich irgendwie auch um Kulturmanagement, um Gründung, um eben auch so Themen, die wir jetzt heute auch gestreift haben. Das war so ein Block, war wirklich quasi Input. Dann ging es natürlich in offene Fragerunde, Diskussionsrunde. Wir haben irgendwie verschiedenste Themen dann auch aus der Zuhörerschaft irgendwie adaptieren und anwenden können an die verschiedensten Fragestellungen. Und dann Zweiter Teil, ich habe dann organisiert, dass wir bei den Bregenzer Festspielen die Seebühne besichtigen können, die gerade im Aufbau war. Also da hat man dann wirklich die riesen Baustelle gesehen. Und dann hat uns eben der technische Leiter dort einmal durchs ganze Haus geführt, die ganze Technik gezeigt, die Beschallung der Seebühne, was ein unglaubliches, ja, eigentlich ein Kosmos in sich ist, wie die diese riesen Seebühne beschallen, hat uns dann eben diese Kommandozentrale gezeigt und so. Und am Ausklang des Events war dann gemeinsam Abendessen so und irgendwie noch ins Gespräch kommen. So. Und das war irgendwie eine sehr kurzweilige, es war so ein Nachmittag, ich glaube so, ja genau, nachmittags bis abends, wo man dann irgendwie wirklich auch Zeit hatte, sich miteinander irgendwie mal ins Gespräch zu kommen. Man irgendwie dann die Autofahrt nach Bregenz, wo man dann auch irgendwie verschiedene Themen diskutiert hat und so. Das war sehr schön, war total... Hat mich sehr gefreut, ja.
Cool. Ja, ist ja auch super spannend mitzubekommen, was jetzt so Alumni für einen Weg gemacht haben nach der ZU. Da stellen sich ja immer viele die Frage, was machen sie denn mit ihrem Studium jetzt?
Ja, ja, ich finde, das ist ein großer, also ein sehr großes Pfund der ZU, dieses Alumni-Netzwerk. Hat mir auch im Studium sehr viel geholfen, einfach mit Leuten reden zu können, die halt schon, keine Ahnung, eine Gründung hinter sich hatten oder auch mal was gegen die Wand gefahren ist. Und es gab ja auch ja immer mal die Fuck-Up-Nights, glaube ich, hießen die, ne? Wo dann irgendwie die Beispiele erzählt wurden, wo es halt auch einfach die zum Erfolg dazugehören, aber eben in dem Moment kein Erfolg sind. Solche Sachen haben mir total geholfen, irgendwie Sachen einzuordnen. Und du merkst dann irgendwie, du hast Themen, die andere auch haben und lass uns drüber reden. Und wie hast du das gelöst? Ah, du hast auch keine Lösung. Ja, lass mal überlegen, wie können wir es. Also das hat mir total. Ich bin jetzt sozusagen nachgerückt in die Alumni, aber ich hatte das andersrum als Student eben auch. Dass man halt in diese Vernetzung kommt zwischen eben Studenten, Studierenden und den bereits abgeschlossenen, bereits im Berufsleben verankerten. Das ist sehr viel wert und sollte auf jeden Fall, meiner Meinung nach, gibt es da nicht zu viel, was man machen kann, um die zusammenzubringen.
Ja, da gibt es ja also natürlich uns als Alumni-Office, wo wir da irgendwie als Teil der Uni dran arbeiten, aber auch super viele Initiativen. Total. Es gibt ja irgendwie Startup Village, Female Founders Night oder Tatendrang, die natürlich auch alle mit diesem Gründungsaspekt dann arbeiten, was natürlich an der ZU dann auch einfach irgendwie im Fokus ist.
Ja, aber gar nicht nur auf Gründer, also so einfach die Vernetzung zwischen denen.
Genau.
Ich finde tatsächlich so diese ZU Studienzeit verbindet einen, ohne dass man sich kennt. Irgendwie also man fühlt sich irgendwie sofort zugehörig und kann irgendwie ganz anders miteinander. Es ist komisch, ich weiß nicht, ist wie so ein Familiennetzwerk gefühlt. Und das ist total viel wert, weil irgendwie, keine Ahnung, ich hatte zum Beispiel einer, der mir wirklich in dieser Gründungsphase sehr viel auch mit Rat und Tat zur Seite stand, war Thomas Brandt.
Okay.
Und irgendwie ehemaliger Geschäftsführer Zeppelin und Greenpeace, einer der, also wirklich irgendwie, der hat Gott und die Welt gesehen. So. Und mit dem irgendwie zu sprechen, der war eben am Pioneer Port, das war einer von einigen, die mir wirklich sehr, denen ich sehr dankbar bin. Das ist jetzt kein Alumni, aber der verbindet eben das. Der bringt halt irgendwie die Leute zusammen und das ist total viel wert. Und selbst wenn man dann gar nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn es nur ein spannendes Gespräch ist, hat es ja schon was gebracht. So. Finde ich total cool.
Hast du denn privat jetzt auch viel Kontakt noch zu Alumni? Also es gibt ja, weiß ich nicht, Regional-Stammtisch-Treffen oder Alumni in Town, so größere Veranstaltungen. Bist du auch bei sowas dabei oder wie hältst du Kontakt zur ZU und zu Alumni?
Also es gibt hier einen Stammtisch in FN, den momentan schaffe ich es einfach zeitlich nicht so oft, wie es ist jetzt aber auch gerade irgendwie, ist der immer wieder ausgefallen und irgendwie lag jetzt nicht nur daran, dass ich nicht konnte, dass es nicht geklappt hat, aber da war ich immer mal, das ist natürlich irgendwie mit wenig Aufwand irgendwie schön Kontakt zu halten. Die Alumni in Town sind ja dann meistens irgendwo weiter weg, jetzt irgendwie, ich glaube Barcelona oder was haben wir gesagt. Das ist dann mit größerem Aufwand verbunden. Das habe ich bisher tatsächlich noch nicht geschafft. Aber Alumni Mountain zum Beispiel war ich letztes Jahr mit dabei. Solche Geschichten, cool. Wo man irgendwie, also wo man schon auch immer wieder neue Alumni trifft, die man nicht kennt oder die nicht jetzt mit, wo ich nicht im Studium über den Weg gelaufen bin. Und wo aber dann doch eben so eine Verbundenheit, irgendwie so eine Grundverbundenheit trotzdem immer da ist. Und sonst natürlich hält man zu Kommilitonen, ehemaligen Mitstudierenden natürlich irgendwie privat, persönlich Kontakt so. Und was immer auch natürlich ein Anker war, den einfach viele, wo viele einfach an den See gekommen sind, ist das Sommerfest. Und das war irgendwie so ein Alumni-Revival, Wiedersehen. Das fällt jetzt, glaube ich, dieses Jahr leider aus, ne? Aber das ist schon auch irgendwie so ein, ja, ich glaube, ein wichtiges Vernetzungs- und In-Kontakt-Bleib-Event.
Immer so ein bisschen Coming Home.
Genau.
Ja. So ist es ja auch geframed, dass die Alumni sich dann wiedersehen. Und ich kann das total unterschreiben. Ich finde auch, wenn man dann irgendwie mal mit Alumni spricht, dann hat man auch so das Gefühl, irgendwie man ist so auf einer Ebene, einfach durch dieses ZU-Gefühl.
Ja.
Das ist ganz verrückt.
Ja.
Ja, um das vielleicht nochmal kurz zu erwähnen, Alumni Mountain ist ein Skifahr-Event, wo sich verschiedene Alumni zusammenschließen und dann zusammen in die Berge fahren, und Alumni in Town ein jährliches Event, wo man immer in einer unterschiedlichen Stadt dann auch mit Alumni nochmal ein paar Tage zusammen ist und die Stadt erkundet, diesmal in Barcelona. Genau. Hast du sonst eine Idee für ein cooles Format, was du dir noch wünschen würdest für die Alumni-Vernetzung, was dir einfällt?
Bei mir wäre das naheliegendste Thema, ein Festival zu gründen.
Ein Festival, okay, ja, wir denken mal drüber nach.
Das Alumni-Festival, ja.
Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ein paar musikalische Alumni und dann machen wir irgendwann ein
großes Festival. Ja, muss ja nicht nur Musik
Festival
sein, ja, genau.
Ja, vielleicht noch Kunst.
Ansonsten müsste ich mal länger drüber nachdenken. Das kommt jetzt ja ad hoc.
Ja. Ja, aber cool. Hast du sonst noch irgendwelche Sachen zu deinem Unternehmen oder zur ZU, die dir irgendwie wichtig sind, die du gerne noch sagen möchtest?
Tja,
haben schon ganz schön vieles hier abgeklappert an
ja.
Themen.
Also was ich jetzt ganz unabhängig von meinem Beruf und von meiner Tätigkeit an der ZU sehr, sehr zu schätzen gelernt habe, ist dieses Offensein und Sachen hinterfragen.
Ja.
Und ich glaube, das sind zwei Punkte, die uns, egal was wir machen, egal welche beruflichen Werdegänge wir haben, die wir uns bewahren sollten und die wir hier an der ZU wirklich lernen und üben und irgendwie mitgegeben wird, also die wir mitgegeben bekommen so rum. Und die, glaube ich, heutzutage echt immens wichtig sind. Immer noch wichtiger als irgendwie, sind eh immer wichtig, aber ich glaube, irgendwie offen, dialogfreudig, diskussionsfreudig, aber auch eine Diskussionskultur zu pflegen, schadet, glaube ich, weder in der Politik noch im Beruf noch im Privaten. Und das würde ich irgendwie so als nutzt das, was ihr hier gelernt habt, irgendwie auch im späteren Leben. So auch jetzt so die Social Skills. So das vermisse ich manchmal jetzt momentan in unserer Gesellschaft sehr, dass man irgendwie, man muss nicht immer einer Meinung sein, aber man muss irgendwie diskutieren können und aufeinander irgendwie vielleicht auch eingehen können, einen Schritt aufeinander zuzugehen und trotzdem irgendwie offen zu bleiben für andere Ideen, für neue Impulse. Das mal unabhängig von meinem Beruf fände ich das irgendwie sehr wichtig.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann vielleicht noch, wie können dich denn die Zuhörerinnen und Zuhörer erreichen? Beziehungsweise, wie kommen sie auf deine Plattform? Wie können sie sich mit der Kulturmanufaktur vernetzen?
Ja, guter Punkt. Ich suche ganz oft immer wieder Mitarbeitende und neue Leute. Und wer Lust hat, in diese Richtung zu gehen, gerne melden. Es gibt immer zu tun. Und das macht man am besten über die Homepage kultur-manufaktur.com. Da findet man so, was ich gerade mache und was die Firma macht, und auch Kontakt natürlich, E-Mail und Handynummer und Co. Das ist der einfachste Weg. info@kultur-manufaktur wäre die.
Seid ihr auch E-Mail. Auf Social Media aktiv?
Ja, jein. es gibt eine Facebook-Seite und LinkedIn.
Okay, also lieber die Website.
Ja, ich ist ein anderes Thema. Ich finde die sozialen Medien wenig sozial, in letzter Zeit zumindest. Und bin zum Glück momentan nicht darauf angewiesen, irgendwie, dass man neue Geschäftskunden darüber generiert oder irgendwie immer Aufmerksamkeit generiert. So. Deswegen mache ich das nicht so akut und aktiv. Aber ja, gäbe es sonst auch, findet man sonst auch. Und mich findet man natürlich da, ne? Noah Vinzenz, die Privatperson. Aber das Unternehmen ist, glaube ich, am einfachsten über die Website.
Okay, Ja, können wir bestimmt auch irgendwo verlinken. Dann kommen die Leute direkt drauf.
Perfekt. Super.
Genau, dann vielen, vielen Dank, lieber Noah. Das war ein sehr schönes, spannendes Gespräch.
Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Hat viel
sehr
Spaß
gerne.
Gemacht.
Genau, und dann für die Zuhörerinnen und Zuhörer geht es natürlich weiter mit weiteren ZU-Podcast-Folgen. Und wir vom Alumni-Office melden uns dann auch in den nächsten Monaten und freuen uns dann, den oder die nächste Alumna oder Alumnus vorzustellen. Genau, bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Vielen Dank fürs Zuhören. Wollen Sie mehr über das Studienangebot der ZU erfahren? Dann besuchen Sie uns doch im Internet unter www.zu.de. Dort finden Sie alle Informationen zu unseren Bachelor- und Masterstudiengängen, auch berufsbegleitend. Und alle Neuigkeiten finden Sie dort im Newsroom. Schauen Sie doch mal rein, was bei uns so alles passiert. Es lohnt sich.